Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk. Und nicht nur einer weiteren Folge, heute ist die 99. Folge von Stückwerk. Und wir freuen uns und feiern das, indem wir heute zu dritt sind. Nämlich, ich bin wieder da. Hallo, ich bin Astrid. Und ich spreche mit Esther und Hanna.
Hallo.
Und Esther und Hanna sind auch, die habt ihr auch schon öfter hier gehört, sind auch Mitglieder des Redaktionsteams. Und Hanna, tatsächlich ist das heute deine erste Aufnahme offiziell als Mitglied des Redaktionsteams. Von daher nochmal willkommen in unserer Runde.
Dankeschön.
Wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen und von daher bist du auch eine alte Häsin, aber eben in neuer Funktion. Und ihr hört jetzt Hanna vermutlich ab jetzt auch öfter. Und mit diesem Sonntag der 99. Folge beginnt die Trinitatiszeit in diesem Kirchenjahr. Natürlich. Ja. Ja, wir wollten eben, wir haben uns genau überlegt, wann wir anfangen, in welchem Kirchenjahr die Trinitatiszeit von 2023 einläutet.
Also wenn ihr euch gewundert habt, warum es an irgendeinem Feiertag keine Folge gab,
Das ist der Grund. Oder eine zu viel. Ja, zum Beispiel Aschermittwoch haben wir ausgeklammert. Das tut uns leid für alle, die da eine Predigt halten müssen.
Denen es am Herzen liegt, ja.
Und die ganzen heiligen Feiertage. Nun denn. Aber heute soll es gehen um einen Text im ersten Johannesbrief. Nämlich laut Perikopenordnung die Verse 16b bis 21. Man kann 13 bis 16a noch dazu nehmen. Und wir, weil heute die 99. Folge ist, legen noch eins drauf. Heute starten wir schon mit Vers 11, weil wir einfach finden, dass das so eine schöne Überschrift und eine gute Einleitung ist. Und Hanna wird euch den Text aus der Basisbibel vorlesen.
Ja. Geht schon los?
Ja.
Geht los.
Gut, es geht los. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. Dann daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind und er mit uns verbunden bleibt. Außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es. Der Vater hat den Sohn als Retter der Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist der Sohn Gottes, ist Gott mit ihm verbunden und er bleibt mit Gott verbunden. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Entschuldigung, geht's noch weiter?
Ja, bis 21. Das wären jetzt sozusagen die eingeklammerten Verse gewesen.
Ah, super, dann war das doch jetzt ein guter Cut. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir mit dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben.
Amen.
Amen. Das war's.
Ja, ich gerade schon gesagt, braucht man nicht mehr predigen. Auch mit dem Schlusssatz.
Ja.
Und deswegen finde ich auch gerade der Schlusssatz bestärkt mich nochmal in der Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir mit Vers 11 anfangen. Mhm. Weil eben Vers 11, finde ich, dieses Thema so aufmacht, dass die Liebe zu Gott so eng verknüpft ist mit den Lieben zu den Geschwistern, zu meinen Mitmenschen.
Ja.
Also ich hatte ja Mühe mit dem Text, weil ich kann da nicht gut folgen. Weil das, mir ist es jetzt beim, also Zuhören hat es irgendwie geholfen, zu merken, dass das ja immer, also es wird ja oft dann nochmal wiederholt in andersrum. Also wir bleiben mit Gott verbunden und Gott bleibt mit uns verbunden. So, also dieser Stil, der kommt irgendwie oft. Oder weil wir, weil Gott uns liebt, lieben wir einander. Und nur wenn wir aber einander lieben, können wir auch Gott lieben. Also es ist immer so dieses Beidseitige, aber das hat es mir irgendwie schwer gemacht, irgendwie dran zu bleiben.
Und ich finde, es ist auch so eine Aneinanderreihung von so Poesiealbumssprüchen irgendwie. Also es ist so...
So nutzen wir die halt auch, ne? Nach Luther mittendrin klingt ja dieses Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mhm. Wie viele Trauungen wurden dazu schon gehalten?
Mhm. Unendlich viele.
Genau, oder Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt und so. Also, ja.
Und ist halt so umfassend und ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin kein so Fan von Liebe, das kann man jetzt falsch, aber natürlich sehr falsch verstehen, aber weil es überfordert mich, es ist so umfassend und so, also da ist das Scheitern immer schon so vorprogrammiert irgendwie.
Ach, voll spannend, weil ich glaube, ich mag gerade dieses Umfassende und dieses irgendwie auch Sphärische von Liebe, dass du irgendwie so dir fast ein bisschen schwindelig wird, wenn du diesen Text hörst, weil eben es geht die ganze Zeit um Liebe und also wie oft dieses Wort kommt und dann eben noch Gott und wir, die Mitmenschen und Gott hat uns geliebt und wir sollen Gott lieben, aber zuerst sollen wir unsere Mitmenschen lieben und da wird einem so richtig schwindelig und ich finde ich irgendwie, aber ich mag das. Also
ja, schwindelig ist gut und mich macht's, glaube unsicher.
Ich glaube, bei mir hat es so zwei Dinge ausgelöst. Das eine ist so dieses, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, da voll den Moralischen draus zu drehen. Also wenn ich überlege, was es bei uns in der Gemeinde manchmal für Streitigkeiten gibt, wer in der Küche was wohin räumt und warum, da denke ich mir, wenn ich so einen Text lese, denke ich mir dann, Leute, ne? Also geht es jetzt wirklich darum oder geht es sich eigentlich um was ganz anderes, was uns zur Gemeinde macht, als dass wir eine gemeinsame Küche als Gruppen nutzen. Und das andere, was vielleicht ist das bei dir so ein bisschen mit anklingt, da habe ich jetzt aber zum, also muss ich gestehen, jetzt beim Lesen kam mir zum ersten Mal dieses, dass das ja schon auch so ein, eigentlich so ein Empowering-Moment hat. Also ihr könnt lieben, weil ihr eben selbst geliebt seid. Und dieses Freigiebige der Liebe und sich nicht einengen lassen von der Furcht. Ja, wenn ich jetzt aber immer alles aufräumen, dann bin ja immer ich die Blöde, die alles macht. Okay, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Liebe zu tun, aber so sich da frei zu machen von Furcht, wenn ich Liebe gebe, dass mir dann was schaden könnte, sondern dass es eigentlich immer was Gutes ist.
Oder so zu kurz zu kommen, oder? Ich finde dein Beispiel gar nicht so schlecht, das ist zwar irgendwie sehr banal und gleichzeitig, glaube ich, können sich da viele Menschen mit reingeben, weil oft ja irgendwie so Streit um so Kleinigkeiten irgendwie dann so zu so grundsätzlicher Beziehungsproblematik wird. Und da eben nicht zu denken, wenn ich immer zurückstecke, dann, oder wenn ich einmal zurückstecke, dann werde ich nie wieder irgendwie was kriegen, sondern zu sagen, nee, hey, einfach in dem Vertrauen zu leben, dass diese schwindelerregende Liebe mich irgendwie doch auch aufwärts treiben wird und tragen wird, also wie so ein Vogel oder wie so ein Pusteblume.
Ja, ich finde, was ja so deutlich wird, ist die Gegenseitigkeit und das ist vielleicht, wo es im menschlichen Leben die Furcht dazu kommt, nämlich die Furcht davor, enttäuscht zu werden, dass die andere Seite anders reagiert oder dass da die Liebe ausbleibt oder ich sie nicht verstehe, weil sie in einer anderen Form ist oder eine andere Gestalt annimmt oder wie auch immer. Also, ja.
Und das ist ja eine berechtigte Sorge. Also die Geschichten gibt es ja auch.
Ja.
Es ist ja.
Und das macht mir, also da bin ich schon ein bisschen erschrocken am Ende von diesen Versen, weil das ist ja schon sehr harsch auch.
Mhm.
Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Klar, irgendwie stimmt es ja auch, gell? Aber es ist halt irgendwie nicht so schön zu hören wie Gott ist die Liebe und er liebt uns und deshalb können wir einander lieben oder so. Also ich finde, da kommt so ein bisschen bei mir ein Widerstand, dass ich denke, oh.
Und aber da in
Realität sehr viel mehr.
Wir haben gerade noch gesprochen vom Podcast, wie ist das eigentlich, zu dritt was aufzunehmen? So muss das sein in der Trinität.
Ja, genau. Ohne uns jetzt hier so zu überhöhen. Aber da bin ich bei dir, Eshti. Esther. Sorry.
Jetzt kennt die Welt meinen Spitznamen.
Ja, okay. Die Welt. Genau. Dieser Vers 18, da kann ich voll mitgehen mit dem, was du gesagt hast, dass es so eine Überforderung auch ist. Also, und das Gefühl habe, ich kann dem gar nicht genügen mit diesem, die Liebe hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Aber eigentlich ist es so, ja klar bin ich noch unterwegs und ich würde mir nie von mir selber sagen, ich bin am Ziel der vollkommenen Liebe angekommen. So, aber trotzdem, wenn man das hört, ist es halt nicht so schön. Also wie du ja auch gesagt hast. Und dann nochmal dieses Vers 20, wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Bam, Leute. Also das ist schon so in your face. Das ist echt nicht schön zu hören. Also,
ja, es ist sehr ehrlich halt doch, oder?
Ja.
Mhm. Ich
das
finde,
hat ja was Unehrliches, immer zu sagen, Gott ist die Liebe und er liebt uns und so weiter und so fort, aber dann über den Nächsten herzuziehen. Also es ist ja unehrlich. Im Kern. Oder nicht?
Ja. Und es ist natürlich dann auch, finde ich, bei mir ist dann sofort auch die Frage, mit welchem Anspruch gehe ich da auf die Kanzel und predige die Liebe Gottes? Und bin ja auch nicht besser und reg mich über diesen und jenen auf und ja, und da mit der Unvollkommenheit auch zu leben, glaube ich, könnte schon auch ein wichtiger Punkt sein in der Predigt. Mhm. Aber vielleicht ist genau das ja das Thema auch dieser Furcht, dass wir da auch keine Furcht haben müssen, weil dieser Absatz wird ja eingeleitet mit, da geht es ja tatsächlich nochmal um Gericht. Mhm. Vers 17. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein.
Mhm.
Also wir müssen keine Furcht haben in diesem Kontext.
Mhm.
Und das würde ich so auf die Gottesliebe beziehen, ne?
Mhm.
Die ich natürlich nicht erreichen kann, aber die mich am Ende auffängt. Ja.
Und wir letztlich auf die Liebe Gottes angewiesen sind, beziehungsweise auch auf das, was Gott uns sonst noch so schenkt. Also ich glaube, dass die Leute, die sich diese Perikopenordnung ausgedacht haben, schon auch bewusst mit Vers 13 einsteigen wollten, wo es darum geht, Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. Daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind und er mit uns verbunden bleibt. Also natürlich dieses Dreieinigkeitsfest vom Sonntag davor aufgreift und nochmal von Pfingsten und dem Geist her zu denken.
Mhm.
Und dann zu sagen, und erst durch den Geist können wir überhaupt auch das erkennen? Also das finde ich schon auch voll spannend. Das ist irgendwie ja wie so ein Schlüssel auch zu dem Text oder zur Liebe Gottes, dass ich daraus Kraft schöpfen kann, auch andere zu lieben. So würde ich das irgendwie lesen.
Mhm. Und ich dachte gerade, das finde ich jetzt witzig, wie wichtig ich finde, deshalb mit Vers 11 anzufangen, weil da so deutlich wird, Gott hat uns geliebt und deshalb können wir überhaupt nur.
Mhm.
Und ja.
Ja.
Voll, ich stehe auch weiter voll dahinter, mit Vers 11 anzufangen. Ich habe nur jetzt versucht zu rekonstruieren, warum irgendwie
warum fangen die
diese Zäsur bei vor Vers 13 ist. Ja,
ja, ich meine 16b ist natürlich, Gott ist Liebe, also das fängt, ja. Das setzt es natürlich auch als Zäsur.
Mhm. Ja, und Vers 16 ist ja wie so eine Antwort auch auf Vers 13 schon. Also wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Also da geht es nochmal um Erkenntnis. Ja, also ich finde es ganz spannend, welche Begrifflichkeiten da noch um die Liebe rumschwirren. Mhm. Also irgendwie zuerst, also beim ersten Lesen habe ich gedacht, boah, es geht irgendwie nur um Liebe und dann geht es aber plötzlich auch um Gericht und um Lügen und so und jetzt irgendwie um Erkenntnis und halt diese Verbindung. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie ist, ja, so mit das wichtigste Thema da dran noch. Ja,
ja, da mittendrin dieses Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Mhm. Mhm. Das christliche Bekenntnis.
Stimmt, in Vers 15.
Also es ist schon, genau, je länger man hinschaut, desto mehr. Mhm.
Entdeckt
man. Auf.
Ja.
Was ja schön ist und Entschuldigung.
Bitte.
Was ja schön ist und was mich jetzt gerade dazu ermutigen würde, eben nicht primär vielleicht über Liebe zu predigen, sondern mir gerade so ein Thema, was am Rande mitschwirrt, aufzugreifen und das dann mit der Liebe in Beziehung zu setzen.
Mhm. Ich dachte halt gerade, Liebe hört man ja auch so laut, weil es irgendwie in aller Munde kann man nicht sagen, aber es irgendwie gibt es ja schon eine Vorstellung in unseren Köpfen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die ist, die hinter dieser Liebe steckt, aber halt sehr schnell sowas ja, Richtung romantisch oder eben es ist halt ein Trauvers an Hochzeiten und so.
Ja.
Und das lenkt schon in so eine Richtung und ich denke, die ganze, irgendwie kommt mir die ganze Zeit gerade ist in aller Munde die Haltung und in welcher Haltung gehen wir an Dinge ran oder auf andere Menschen zu und so weiter. Also so eine Grundeinstellung und irgendwie ist mir das die ganze Zeit im Kopf, geht es da nicht auch um so eine Grundeinstellung oder Grundhaltung, wie begegne ich anderen Menschen?
Ja, das würde ja auf jeden Fall auch durch die Lesung thematisiert werden, wo also in Lukas 16 der reiche Mann und der arme Lazarus vorgesehen sind, wo ja irgendwie auch diese Gerichtsthematik, die am Ende unseres Bibelabschnitts im ersten Johannesbrief ja irgendwie sehr dominant ist und wo irgendwie klar wird, also nach der Logik von Lukas eben, so wie ich heute mit Menschen umgehe, werde ich es auch mal zurückkriegen. Also das finde ich schon auch ziemlich hart und auch problematisch. Und zugleich wenn man den Schwerpunkt darauf legt, zu sagen, eben wie gehen wir miteinander um, in welcher Haltung begegnen wir einander und was sehen wir an Menschen für Äußerlichkeiten und entscheiden danach, wie wir handeln, dann finde ich, kann man den schon auch mit einbeziehen, noch den Lukas-Text, wenn man auf die Haltung raus will in der Predigt.
Mhm. Ja, ich habe ja also ein Jahresmotto ausgerufen über mein Jahr. Das da heißt, niemandem Böswilligkeit zu unterstellen.
Ah ja, stimmt.
Das ist mir da jetzt auch eingefallen, weil es bringt mich ziemlich an meine Grenzen. Mhm. Also ich merke, dass ich oft, wenn ich mich über was ärgere und so, eigentlich schnell dabei bin, jemandem eben böse oder halt so eine Absichtlichkeit zu unterstellen und so einen bösen Willen, so das ist jetzt mit Absicht und was auch immer. Und dann denke ich, naja, wenn ich also das mal ausklammer, dann wird der andere halt so zu so einem ganz unvollkommenen Menschen, wie ich halt auch. Vielleicht kann der einfach gerade nicht anders. So.
Ja, ich habe bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast und auch schon bei diesem Verbundensein immer wieder auch an so gewaltfreie Kommunikation gedacht, die Menschen in meinem Umfeld jedenfalls vertieft beschäftigt und dadurch kriege ich auch immer wieder was mit und da geht es ja auch ganz viel um die Verbindung zwischen Menschen und eben anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, Issa, hat die gewaltfreie Kommunikation, soweit ich das verstanden habe, die Vorstellung, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche tut, was ihm oder ihr in dem Moment halt vor Augen ist, also in unserer Beschränktheit. Und ich finde das enorm provokativ, weil, also, wow, es gibt einfach Leute, die machen richtig, richtigen Scheiß, also so. Und da die Vorstellung zu haben, die machen das Bestmögliche, das ist schon sehr provokativ und ich bin da auch nicht 100% d'accord, aber ich finde es trotzdem mal gut, sich das zu überlegen. Also auch was mich dazu bringt, auch über andere zu urteilen, was in deren Kopf abgeht für einen Film oder für eine Absicht. Das ist ja wirklich ziemlich eigentlich weit Grenzen überschritten. Mhm. Von daher finde ich das einen guten Vorsatz, Esther.
Vielleicht vor allem eben bei diesen Kleinigkeiten, ne, die wir vorhin hatten. Wer räumt was, wohin und warum? Mhm. Und da davon auszugehen, dass jemand anders einen Grund gehabt haben wird und das nicht getan hat, um mich zu ärgern, sondern deshalb auch immer.
Und ich merke aber auch gerade, also je, sag ich mal, verbundener ich mit Menschen bin oder je enger ich mit Menschen bin, desto schwerer wird es auch. Weil ich mir denke, die wissen doch eigentlich, also die wissen doch, also was mir jetzt wichtig ist oder genau.
Das geht mir aber auch so. Menschen, die mir ferner stehen, mit denen kann ich viel gnädiger umgehen, sage ich jetzt mal, als mit Menschen, die mir sehr nahe stehen.
Mhm. Spannend. Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen würde, aber natürlich, also das mein Mann jetzt doch auch mehr abkriegt. Und ich, ja, also da bin ich schon auch immer wieder sehr ungnädig. Oder eben wie ihr sagt, so, du weißt doch eigentlich, dass das und das mir wichtig ist. Und warum gelingt es aber dann dennoch nicht, da auf mich Rücksicht zu nehmen? Ich armes
Würstchen.
Ja, genau. Ach ja, auch spannend. Zu welcher Selbstbildkonstruktion man immer wieder auch fähig ist. Naja.
Ja, und dann quasi den anderen zu konstruieren mit, er hat sein oder sie hat sein Bestmöglichstes getan.
Mhm. Genau. Dann kommt auch so eine Opfer-Täter-Geschichte raus, dass die anderen immer das Böse wollen und ich ja immer das Gute. Also es ist halt so ein sehr, sehr dualistisches Denken eigentlich, in dem wir irgendwie da auch drin sind.
Ja, und eigentlich am Ende eröffnet es einem ja mehr Handlungsmöglichkeit, weil ich sagen kann, okay, muss ich jetzt so reagieren oder so handeln, wie ich halt irgendwie das gewohnt bin zu tun? Oder sage ich mir, also ich kann ja auch anders handeln. Und dann, ich weiß nicht, ich finde Dinge aufräumen, die liegen bleiben, das ist ein sehr plakatives Beispiel natürlich, aber da denke ich mir das manchmal, ja, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich es jetzt aufräume. Ich kann ja auch einfach es auch liegen lassen. Mhm. Also das ist das, da muss ich dann halt mir irgendwie Mühe geben, dass ich mich nicht, oder irgendwann fühle ich mich unwohl und so und dann geht's nicht mehr. Aber also das finde ich daran das Spannende, dass eigentlich zu sagen, das ist jetzt nicht, um mich zu ärgern, ermöglicht mir eigentlich viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Wie zu denken, der oder die tut es jetzt, damit ich das und das tue. So, weiß nicht, ob ihr
doch, kann ich
mir folgen könnt.
Ja.
Oder zu sagen, was tut's, wenn das in der Küche dann halt woanders ist? Eigentlich tut es niemand weh. Okay, ich muss was suchen. Es nervt mich vielleicht, weil es war immer da und ich wusste halt, wo ich hingreifen muss. Aber eigentlich ist völlig, ja.
Genau. Also, darum geht es am Ende eigentlich nicht, ne?
Ja. Weißt du, jetzt sind wir sehr in sehr alltäglichen Fragen.
Aber ist doch mal schön. Sonst fragt man sich manchmal so, wie kann man da die Lebenswelt noch mit reinbringen? Und heute bei dem Text haben wir doch ganz gut mit festgestellt, Liebe ist anschlussfähig, auf jeden Fall. Oder in aller Munde, wie du so schön gesagt hast. Und dieses Küchenbeispiel und die Haltung, mit der ich Menschen gegenübertrete, ist doch irgendwie auch sehr, wie du sagst, plakativ. oder eben auch so alltäglich, dass es, glaube ich, wirklich auch viele Menschen gibt, die sich da reingeben können.
Mhm. Ja. Ja, und eine Spur ist natürlich, also wo für dich schon auch sehr viel Lebenserfahrung drinsteckt, ist dieses, wie heißt es, er lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also, dass man manche Dinge erst bekommen muss, um sie dann zu können. Also da gibt es ja auch, ja, ob es jetzt dann irgendwie die Pädagogik ist oder ja, verschiedenes, was ich erst bei mir erfahren muss, um das dann geben zu können.
Ja.
So.
So.
Man kann doch viel sagen, obwohl eigentlich alles gesagt ist.
Genau, das war die 99. Folge von Stückwerk.
Wir reden jetzt nicht 99 Minuten lang.
Genau. Keine Sorge. Sondern wir bleiben unter der halben Stunde und ihr dürft natürlich jetzt noch viele Minuten euch noch was Schönes ausdenken für eure Predigt, wenn ihr denn eine halten sollte zum ersten Sonntag nach Trinitatis und zum ersten Johannesbrief. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr uns auch seit mehreren Folgen vielleicht schon begleitet, vielleicht noch nicht seit 99, aber vielleicht weitere 99. Wir hoffen jedenfalls, dass wir weiter am Ball bleiben. Gerne dürft ihr uns auch mal unterstützen oder mitmachen. Wir freuen uns immer über neue GesprächspartnerInnen. Nächste Woche hört ihr dann Esther wieder mit einer Gesprächspartnerin. Und ja, dann noch viele weitere Folgen nach Trinitatis. In diesem Sinne.
Nicht 99, aber es fühlt sich immer so an.
Fühlt sich so an.
99 Sonntage geben.
Genau. Ach ja, für mehr Sonntage.
Jetzt haben wir es ausgereizt.
Ja. Jetzt kann nur noch Nena uns weiterhelfen. Und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder einschaltet. Liked uns, freut euch über uns, diskutiert mit, ärgert euch über uns und ja, schreibt schöne Predigten und behaltet die Freude. Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.